Parkum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast
Vatikangeflüster,
auch für Atheisten. Donnerstag, 4. Juni 2026.
Hallo Heike.
Hallo Andreas, es ist schon fast Mittwochabend und wir sind viel zu spät dran mit unserer Aufzeichnung, weil dein Rechner musste noch in die Tiefkühltruhe und irgendwie, was war jetzt eigentlich gerade los? Seit anderthalb Stunden versuchen wir hier aufzuzeichnen.
Erzähl. Also es ist einfach heute wirklich sehr warm in Rom, es ist wirklich sehr warm und
sehr warm heißt?
Ich glaube, es sind so, ja, so knapp 40 Grad, 35 Grad bestimmt.
Oh, okay, also da sind wir hier weit von entfernt.
Ja, es ist sehr schön warm. Also zu meiner großen Freude, das ist alles toll. Nur mein Rechner, der zeigte die ganze Zeit an, überhitzt, überhitzt, überhitzt. Und dann sprang dieser laute Ventilator an, obwohl das ein ganz neuer Laptop eigentlich ist. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, jetzt müssen wir die Sendung heute abbrechen. Aber dann kam mir eine naheliegende Idee. Ich habe den in die Tiefkühltruhe gelegt.
Ich glaube, unseren Tontechniker haben wir so leicht so an den Rand des Wahnsinns gebracht, weil du warst immer wieder weg und dann warst du wieder da und dann hatten wir einen anderen Rechner und der brummte noch lauter und ach, es war einfach ein großes Hallo, möchte ich mal vorsichtig sagen. Und dann kamst du wieder und hast gesagt, ich hatte ihn in der Tiefkühltruhe, jetzt geht's.
Ja, genau. Also jo. Der war dann runter, also neben, ich weiß gar nicht, ob ich das Eis jetzt aufgetaut habe, das da auch liegt. Auf jeden Fall, der Rechner, der ist jetzt wieder kalt und dem geht's wieder gut und wir können jetzt wieder uns was erzählen.
Okay, fangen wir an. Wir haben ja viel vor. Wir haben letztes Mal über die neue Enzyklika oder überhaupt die erste Enzyklika von unserem guten Leo, wir dürfen ihn, glaube ich, auch Bob nennen, gesprochen. Wir sind da noch nicht so in die Tiefe gegangen, wie wir es vielleicht hätten tun müssen. Keine Ahnung, können wir noch mal sehen. Franziskus müssen wir ja immer weiter besprechen. Das hört ja nicht auf mit Franziskus. Haben wir sonst noch Themen? Achso, da habe ich heute Morgen gelesen, da irgendeine Frau hat dann ist Pressechefin da geworden im Vatikan.
Ja, es hat sich ganz viel getan. Fangen wir doch einfach mal von vorne an. Ich hatte heute ein längeres Gespräch und ich glaube, da müssen wir jetzt diesmal ausführlich darüber reden, weil es geht wirklich um so etwas wie Korruption im Vatikan.
Ja, da haben wir letztes Mal kurz drüber gesprochen, nach dem Motto, Leute zahlen Geld an irgendeinen Kardinal, damit sie empfangen werden. Da geht's ja schon mal los und dann werden sie aber noch nicht mehr empfangen und die Kohle ist futsch und so, und du hast da was aufgedeckt.
Ja, es gibt jetzt einen ganz, ganz aktuellen Fall und darüber, ich habe mich heute also nochmal rückversichert, wir dürfen jetzt auch darüber sprechen, im Sinne von, dass wir die Beteiligten natürlich auf eine gewisse Art und Weise schützen dürfen, aber wir dürfen jetzt schon offen sagen, was da passiert. Also prinzipiell geht es um was ganz Simples. Ich meine, das kennst du aus deinem Job ja auch. Menschen wollen prominenten Menschen die Hand geben.
Ja, das fand ich schon immer ganz komisch und erstaunlich. Und ich kenne das natürlich auch immer von diesen Fernsehshows. Da stehen vorm Seiteneingang dann schon immer so, je nach Promi, 3 bis 50 oder 100 Menschen mit so Autogrammkärtchen oder Büchern wollen das signieren lassen und stehen da Stunden im Regen, damit da einmal jemand seinen Willi drunter kritzelt. Das fand ich immer ganz irgendwie auch ein bisschen bedrückend.
Na ja, gut, du hast das als Gästeredakteurin gesehen. Für mich war das aus einer ganz anderen Art und Weise bedrückend, weil du kommst ja meistens vom Hotel mit dem schicken Kleinbus zum Studio. Ist ja egal eigentlich bei welchem Sender, es ist ja eigentlich mehr oder weniger das Gleiche, die holen dich im Hotel ab und fahren dich dann zum Studio und dann sitzt du ja mit 2, 3 anderen Promis im gleichen Bus. Und dann wirst du natürlich total nervös, wenn du die Autogrammjäger vor der Tür siehst. Warum ist ja klar, wenn jetzt da also 20 Autogrammjäger stehen und du steigst mit einem A-Promi aus, sagen wir mal George Clooney, dann interessiert sich kein Mensch mehr für dich. Dann kannst du also noch so toll angezogen sein. Also warst gerade beim Friseur, bist gut geschminkt. Das bringt alles überhaupt nichts. Alle stürzen sich auf den Promi und niemand mehr auf dich. Deswegen, wenn man in diesem...
Aber das ist doch ganz schön. Da kann man doch heimlich schnell reinhuschen und das Buffet ist noch voll, wenn man da ist.
Ja, aber es ist auch so eine Marke der Wertschätzung natürlich. Also du möchtest natürlich aus diesem Bus steigen und natürlich möchtest du, dass jede Menge Autogrammjäger auf dich zustürzen und du dann ganz jovial sagen kannst, aber natürlich nehme ich mir Zeit dafür, macht überhaupt nichts. Meistens steht die Redakteurin dann schon daneben und sagt, sie brauchen das nicht machen und sagst dann immer, aber gerne, ich mache das doch gerne. Also ich kann.
Und dann kommen jetzt immer noch die Selfies dazu. Natürlich, früher waren es ja die Autogrammjäger, die wollen immer noch einmal Walter ohne Haar, bitte, aber jetzt sind das ja dann noch die ganzen Selfies, du musst ja noch x-mal posieren, das finde ich ja noch viel schlimmer.
Ja, also das ist ja, wie gesagt, ich finde es immer toll, wenn ich nicht mit so vielen A-Promis in dem Bus sitze, sondern wenn das eher so B- oder C-Promis sind, weil dann stürzen sich die Autogrammjäger auch auf mich, die wollen dann also auch ganz viele Autogramme haben und die wollen natürlich jede Menge Selfies. Deswegen muss man sich ja, also schon immer mit einer ordentlichen Frisur aus dem Bus steigen, also sonst kann das ja peinlich werden. Aber darüber wollten wir ja gar nicht reden. Wir wollten darüber reden.
Ja, aber ganz kurz nur. Ich wollte nur einmal sagen, am schönsten muss es doch für dich gewesen sein, als wir bei den Buchholz waren, weil du warst der A-Promi und alle wollten Autogramm von dir. Und ich war sozusagen der C- bis Z-Promi daneben. Und zwischendurch hast du mich immer gerufen. Hast gesagt, Heike, du musst auch mit aufs Bild. Und es war, aber selbst das war für mich schon ganz komisch, weil ich ja sonst immer hinter den Kulissen bin. Aber das muss doch wirklich, dann musst du mit mir häufiger mal hingehen, weil dann bist du immer der A-Promi.
Ja, also natürlich schmeichelte das meine Eitelkeit ganz ungemein. Natürlich, also in Buchholz, als wir unseren Live-Podcast gemacht haben, standen da alle und wollten Autogramme von mir. Aber wie du weißt, da waren auch dann viele, die wollten sie von dir. Und dann bist du ja immer abgehauen. Also ich musste ja durch die halbe Halle schreien, bis du dann endlich gekommen bist. Und ich gesagt habe,
ich musste ja immer mich unterhalten mit den Leuten, die mit uns in Rom waren, weil ich die ja wiedergesehen habe. Da hatte ich gar keine Zeit, immer Autogramme zu geben. So, wir wollen gar nicht über uns reden, wir wollten über einen ernsthaften Fall reden.
Ja, also wie gesagt, es gibt im Vatikan schon lange ja das Problem, dass Menschen aus der ganzen Welt, das betrifft jetzt also nicht nur das ein oder andere Land, sondern es sind wirklich Menschen aus der ganzen Welt, die sind ganz scharf darauf, mal irgendeinem wichtigen Kardinal, also natürlich bestenfalls dem Papst, die Hand zu geben. Und es gibt auch einen leider unschönen Handel damit. Den gibt es schon seit vielen Jahren. Also eine der Mechanismen, die es gibt, die sind wirklich nicht schön. Das sind Gruppen, die zu einem Treffen mit dem Papst eingeladen werden. Das kann alles Mögliche sein. Das können, manchmal sind das Fußballmannschaften, manchmal sind das kulturelle Gruppen, das können Politikergruppen sein, das können Abgesandte sein von irgendeiner Hilfsorganisation. Also es gibt da eine ganze Menge, der Kalender des Papstes ist ja voll von Gruppen, die sich da fast täglich einfinden. Und es gibt leider den Mechanismus, dass einige von diesen Gruppen, bevor diese Treffen stattfinden, dann diese, ja, das Handshaking mit dem Papst verkaufen. Die sagen also, wir gehen da heute mit der Gruppe XY rein, wir haben aber noch zwei Plätze frei und jemand, der bereit ist, eine nicht ganz kleine Summe zu spenden, der darf mit. Das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist, ich habe von diesem Handel immer wieder gehört. Ich habe auch immer wieder mit Leuten gesprochen, die mich angesprochen haben, gesagt, wir sind also bereit, eine große Summe zu spenden. Also es geht da, also ein Handshaking mit dem Papst, da bist du bei so um die 50.000 Euro.
Ja, aber das, Moment jetzt nochmal, also das ist aber doch nicht offiziell.
Nein, diese Summe. Nein, natürlich nicht. Das ist eine Form von versteckter Korruption. Das sind Leute, die einfach den Kontakt zum Papst weiterverkaufen und damit zum Teil sehr viel Geld verdienen.
Und das weiß der Papst aber gar nicht?
Nein, also ich.
Oder auch die Leute drumherum?
Nein, der Papst hat davon keine Ahnung. Also ich bin mir ganz sicher, dass alle Päpste, mit denen ich zu tun hatte, also sowohl Johannes Paul II. Als auch Benedikt XVI. Als auch Franziskus, haben, glaube ich, keine Ahnung davon gehabt. Also ich weiß, weil ich leider relativ viel damit zu tun hatte, schon in der Zeit von Papst Johannes Paul II. Da waren die Tarife noch sehr viel niedriger. Da erwartete die Leute um den Papst eine private Spende, so um die 5.000 D-Mark waren das noch. Mittlerweile sind diese Preise stark gestiegen. Also es gibt diesen illegalen, seit Jahrzehnten Deal, wenn man zum Papst will, muss man zahlen.
Okay.
Und das betrifft auch nicht nur den Papst, das betrifft auch Kardinäle. Es gibt also auch den Deal, dass man sich mit einem Kardinal treffen will und dafür Geld verlangt wird. Das ist jetzt natürlich alles hoch illegal. Das wird im Vatikan auch mit der Strafverfolgung belegt. Also es gibt Leute, die versuchen herauszufinden, wann und wie und wo sowas passiert. Und jetzt, wie gesagt, haben wir einen ganz aktuellen Fall. Der betrifft einen Kardinal, der heißt Robert Zara. Mhm. Der stammt aus Guinea, ist Kurienkardinal gewesen, also eine relativ hohe Position, 80 Jahre alt. Und dem wird also vorgeworfen von einem Deutschen, dass er um ein Treffen gebeten hat. Als es zu diesem Treffen kommen sollte, hat es eine Geldforderung gegeben, die ging um einen mehreren tausend Euro Betrag. Und das Geld ist auch geflossen, ist also auch gezahlt worden. Zu dem Treffen ist es aber nie gekommen. Und der betreffende Deutsche hat jetzt also wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Und das ist auch völlig richtig, um zu sagen, da geht's um einen Fall von Korruption. Und ich lasse das nicht auf sich beruhen. Und er hat Strafanzeige gestellt in Deutschland bei der Polizei. Die Polizei hat gesagt, wir haben dagegen also kaum eine Handhabe, weil das betrifft ja ein Vergehen, das in einem anderen Staat passiert ist, also im Vatikan. Er hat daraufhin sowohl die deutsche Botschaft am Heiligen Stuhl informiert, als auch jetzt die italienische Botschaft, also wird sich auch an die italienische Botschaft wenden, weil er eben das nicht auf sich beruhen lassen will, hat uns diesen Fall sehr ausführlich geschildert und trifft da natürlich in ein Wespennest, das kann man gar nicht anders sagen. Dazu muss ich uns jetzt mal ausnahmsweise loben. Natürlich ist das für Medien, die von der Kirche bezahlt werden, ein sehr heikler Punkt. Deswegen glaube ich.
Ja, wurde jetzt überhaupt schon darüber berichtet, über diesen Fall, oder kann man das noch nirgends lesen? Also ist die Presse nicht informiert oder ist jetzt nur katholische Presse informiert, die nichts dazu sagen möchte? Oder wie ist jetzt der Stand?
Nein, soweit ich weiß, sind wir die Einzigen, die bisher darüber berichten. Mhm. Wie viel die anderen mittlerweile davon mitbekommen haben, weil ich weiß, dass das Staatssekretariat im Vatikan eingeschaltet worden ist. Ich weiß, dass die Diplomatie eingeschaltet worden ist, aber berichtet hat darüber noch niemand. Also wir sind jetzt hier die Ersten und werden vermutlich auch die Einzigen bleiben, weil du die vorstellen kannst, ist es für andere, vor allem von der Kirche bezahlte Vatikan-Medien, nicht so ganz einfach, über solche Fälle zu berichten.
Ja gut, aber es könnten ja ganz normale deutsche Medien, die mit der Kirche nichts zu tun haben, könnten doch darüber berichten, wenn sie davon wüssten.
Ich denke mal, dass wir da jetzt das Interesse geweckt haben.
Ja, wäre gut, weil das ist, ich meine, die Presse hat ja da eine gewisse Wirkung und das muss ja auch im Interesse des Papstes oder wem auch immer da oder auch der neuen Kommunikationsfrau da sein, dass über sowas berichtet wird, das geht ja gar nicht.
Ja, genau. Also meistens, ich habe also wie gesagt viele Jahre Erfahrungen damit gehabt, meistens ist das Ganze so ein Graubereich. Also du hast dann mit Kardinälen zu tun, die sagen auch relativ offen, wir wollen Geld für ein Treffen. Das ist aber dann bestimmt für eine Stiftung, eine Schule, ein Krankenhaus. Das lässt sich immer unheimlich schwer nachprüfen.
Ach so.
Ob das Geld in vollem Umfang da wirklich ankommt, wo das Geld wirklich bleibt. Also du bekommst da nie irgendeine Quittung, sondern das läuft.
Ich verstehe. Du könntest sagen, Sie dürfen mich besuchen hier im Vatikan. Ich bin der wichtige Kardinal überhaupt, bla bla. Und dafür bräuchte ich aber bitte eine Spende für unser Krankenhaus der lieben Mutter Gottes so und so. Und dann spendet man das und dafür darf man zum Kardinal. Und hinterher heißt es, ist ja keine Korruption, oder wie?
Ja, genau. Also in der Regel läuft das so, dass man, also wie gesagt, mit Stiftungen zu tun hat, mit Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen. Das ist, wie gesagt, immer so ein Graubereich, weil letztendlich weißt du eigentlich nie, was mit dem Geld passiert, aber in der Tat ist es nicht okay und auch nicht erlaubt im Vatikan, dass Kardinäle für Treffen Geld verlangen. Das ist nicht okay. Trifft aber einen Kern, mit dem Papst Leo jetzt gerade viel zu tun hat. Weil, also wie kommt es dazu? Das ist ja ganz einfach. Das Ganze lässt sich in Deutschland relativ schwer vorstellen, weil katholische Priester in Deutschland zwischen 4.000 und 7.000 Euro im Monat verdienen. In Afrika gibt es Priester, die leben von 30, 40 Dollar im Monat.
Ja, und die Kardinäle? Aber die Kardinäle haben doch genug,
das
oder
ist
nicht?
Richtig, aber natürlich wenden sich diese Priester an ihre Bischöfe, die haben selber nicht viel. Und diese Bischöfe wenden sich natürlich irgendwann an den Kardinal. Der Kardinal bekommt zwar in Rom ein Gehalt, das ist nicht sehr üppig, das liegt so um die 3.000 Euro im Monat. Also das ist jetzt nicht so ein Spitzengehalt, wie das in anderen Behörden möglich ist.
Aber Miete zahlt er ja auch nicht, wie ich gelernt habe.
Miete zahlt er auch nicht. Und richtig.
Bedienstete hat er, ohne sie zu bezahlen. Also da bleibt ja schon ein bisschen was über. In der Mensa kann er essen.
Das ist richtig.
Mein Mitleid hält sich in Grenzen.
Das ist alles richtig. Ich wollte nur sagen, natürlich ist dieser Mann ständig von irgendwelchen Bischöfen bedrängt, die sagen, wir brauchen unbedingt Geld. Also dass es dazu kommt, das ist völlig nachvollziehbar. Aber richtig ist auch, es ist natürlich nicht okay. Also für ein Treffen, wie gesagt, das grenzt ja, haben wir das letzte Mal ja schon erzählt, das grenzt wirklich an Simonie. Also wenn dann noch ein Segen von dem Kardinal erboten wird, für das denn Geld gezahlt wird, das ist also absolut nicht okay. In diesem Fall bleiben wir jetzt da dran. Ich bin wirklich gespannt, was jetzt passiert, weil in der Tat haben sich die Verantwortlichen um diesen Kardinal, um den es geht, sich bisher nicht geäußert, haben also nur gesagt, dass sie also nicht in irgendwelche, dass sie nicht beschuldigt werden wollen, aber weder ist das Geld je zurückgezahlt worden, obwohl es jetzt also mehrfache Versuche gegeben hat, und auch von Seiten der Diplomatie hat es keine Antwort gegeben, das ist einfach weg, und das ist natürlich nicht in Ordnung, weil ich denke, verstehst du, das ist ja, wenn dir, es gibt ja wahrscheinlich auch in anderen Berufszweigen, was weiß ich, die Leute, die sagen, wenn du mich treffen willst, also George Michael, irgendwelche Popstars oder so, die stellen sich wahrscheinlich auch zur Verfügung und sagen, wenn ihr ein Handyfoto mit mir haben wollt, dann gibt es Geld.
Ja gut, aber das ist dann seine Privatsache. Wenn die Leute so blöd sind und das zu bezahlen, bitteschön. Aber jetzt hier, wenn man da so ein Geistlicher ist, also da hört es ja völlig auf.
Da hast du völlig recht.
Sozusagen, also das ist ja was völlig anderes für
mich. Ja, du hast völlig recht, Und es ist natürlich, die sind natürlich dazu da. Also Kardinäle tragen purpurrot, weil sie geschworen haben, das Blut für die katholische Kirche zu vergießen. Die haben nicht geschworen, dass sie ihre Kreditkarte zeigen, damit die irgendwie aufgefüllt wird. Also das ist absolut nicht in Ordnung, weil die sollen sich ja um die Ärmsten und die Schwächsten kümmern und nicht die Hand drauf halten. Also das ist schon klar. Deswegen bin ich mal gespannt, ob es auch auf uns jetzt irgendwann mal Reaktionen geben wird, weil wir werden auch in diesem Fall am Ball bleiben. Und wir werden auch den Betreffenden, soweit das geht, unterstützen, damit er sein Geld zurückbekommt. Und wir werden auch nicht die Klappe halten, also ganz bestimmt nicht.
Nee, warum denn auch? Also das müsste man doch einfach nur mal groß spielen in alle möglichen Medien, und dann wird es schon laut genug, dass da möglicherweise ein Kardinal mal ein bisschen versetzt wird. Oder was passiert denn mit so einem Kardinal? Also wenn man jetzt im Vatikan sagt, so Kardinal so und so, den Namen habe ich, sorry, schon wieder vergessen, was passiert denn dann mit dem? Wird er dann entkardinalisiert? Wird er dann zum Bischof zurückgestuft oder irgendwo nach sonst wo versetzt?
Also das ist ja ein eigener Staat, und es gäbe ein Verfahren, wie in einem ganz normalen anderen Staat auch. Und dann würde irgendwann ein Gericht auch eine Strafe aussprechen. Und das Schlimmste, die schlimmste Sprache ist natürlich nicht nur Gefängnis. Das scheint bei diesen Beträgen für sehr unwahrscheinlich. Aber möglich ist natürlich, das wäre die schlimmste klerikale Strafe, die Rückversetzung in den Laienstand. Die Bischofsweihe ist ja, haben wir schon mal darüber geredet, ein Sakrament. Das kann man nicht zurückmachen. Um es mal ganz kurz zu machen, wie die Taufe bleibt das immer dran. Das kannst du nicht mehr abwischen. Übrigens ganz anders als bei einer Kardinalsernennung. Also Kardinal, haben wir auch schon mal gesagt, der Papst könnte eine Frau zum Kardinal ernennen, das ist überhaupt kein Problem, weil das keine Weihe ist. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, ob dieser Fall jetzt einen Anlass geben wird, um da mal aufzuräumen, weil es gibt also diese Praxis ganz sicher nicht in diesem Einzelfall, sondern es gibt, und da bin ich mir ganz sicher, die in vielen verschiedenen Fällen. Und das ist wirklich nicht okay, zumal ja auch Menschen, die Anliegen haben und nicht die Tasche aufmachen können und nicht große Summen zahlen können, möglicherweise einfach mal den Wunsch haben oder auch die dringende Notwendigkeit, mit irgendeinem Kardinal zu sprechen. Deswegen denke ich mal, sollte da wirklich was passieren.
Ja, aber da müsste man doch eigentlich so Günther Wallraff-mäßig undercover mal versuchen, irgendeinen Kardinal zu kontaktieren, von dem man gehört hat, oder irgendjemanden, von dem man gehört hat, der nimmt der Kohle für bestimmte Treffen, und dann mal sowas aufdecken. Das wäre doch mal total interessant.
Also ich kann es ja probieren. Also ich finde das keine schlechte Idee.
Dich kennen ja alle da. Dich kennen sie ja alle. Bist du noch irgendwie so ein Strohmann, eine Strohfrau organisieren?
Dich als Strohnonne, ja.
Ja, genau. Du kannst ja, so tun, als wäre es wahrscheinlich nicht glaubwürdig. Die googeln meinen Namen und denken, nee, die Alte, die will bestimmt nicht zum Papst. Obwohl, fände ich interessant. Da müssen wir uns was ausdenken. Wir können irgendeine Hörerin, irgendeinen Hörer nehmen, und dann versuchen wir, den oder die da einzuschleusen, und dann gucken wir mal, wer uns da wie viel Geld aus der Tasche verziehen will.
Ja, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Aber wir müssen jetzt einfach auch noch mal über die neue, was Positives reden, nämlich über die neue Enzyklika.
Ja, genau. Haben wir ja letzte Woche schon angefangen. Ich habe ja noch ein bisschen intensiver mich da mal reingelesen. War erstaunt, wen er da alles so an Quellen angegeben hat und so weiter und so fort. Auch mehrere Frauen hat er erwähnt. Jetzt muss ich mal meine Aufzeichnung gucken. Über Marie Curie hat er geschrieben und Hannah Arendt hat er zitiert und so. Also fand ich ja ganz interessant. So, was möchtest du mir denn dazu noch mal erzählen?
Was ganz interessant ist, weil die neue Enzyklika gibt es ja noch nicht auf Latein, wie du weißt. Mhm. Ich habe dir doch erzählt, früher wurden die Enzykliken, also noch unter Johannes Paul II., auch unter Benedikt XVI. Auf Latein veröffentlicht.
Ja.
Und die Übersetzungen in die Landessprachen bekam man erst danach oder im besten Fall gleichzeitig. Aber ich kann mich an Lesungen aus Enzykliken erinnern, in denen ich absolut kein Wort verstand, weil der lateinische Text vorgelesen wurde.
Genau, hast du erklärt. Und jetzt übersetzt man das hinter ins Lateinische. Aber da frage ich mich natürlich, ist doch eigentlich totaler Quatsch. Ich meine, Jesus hat kein Latein gesprochen und es spricht auch sonst niemand Latein. Ich meine, sitzt doch nicht irgendwo jemand und sagt, oh Mist, Latein ist meine Muttersprache und jetzt kann ich die Enzyklika nicht lesen. Was soll das denn jetzt?
Also jetzt noch mal ganz kurz zu Jesus. Jesus konnte sehr wahrscheinlich Latein, weil es gibt diese ganz berühmte Münzepisode, kennst du ganz bestimmt. Da nimmt Jesus eine Münze in die Hand und fragt, also was ist denn auf dieser Münze drauf? Und sagt, das ist das Bild und der Name des Kaisers und dann sagt er diesen berühmten Satz, den wir alle kennen, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und was Gottes ist. Aber wenn er kein Latein hätte sprechen können oder nicht verstanden hätte, dann hätte er die ganze Münzszene gar nicht erzählen können, weil er nicht verstanden hätte, was da draufsteht.
Ja, gut, erstmal wissen wir natürlich nicht genau, ob sich die Münzszene genau zugetragen hat, weil die wird ja viel später aufgeschrieben. Vielleicht konnte Jesus einfach so wie wir alle so ein paar Floskeln, um dann so ein bisschen zu tun, als würde er Latein können. Kann ja auch sein.
Möglich, also ich wollte da nur sagen, diese Münzszene legt nahe, dass er möglicherweise Latein konnte.
Gut.
Aber nochmal zu den Enzykliken.
Aber es war nicht seine Muttersprache.
Nein, es war nicht seine Muttersprache. Er sprach Altaramäisch. Er sprach auch kein Hebräisch, was viele Leute immer glauben, sondern Hebräisch war damals schon so eine, ja, so eine Ritualsprache, wie man heute Latein spricht. Also es war schon, er selber hat Altaramäisch gesprochen. Aber wir wollen jetzt noch mal über die Enzyklika reden.
Ja, also warum soll es die auf Latein geben und nicht auf Altaramäisch? Das finde ich immer erfrischend.
Erstens gibt es wahnsinnig wenig Menschen auf dieser Welt, die Altaramäisch können. Deswegen glaube ich, eine Enzyklika auf Altaramäisch. Ich war mal, als wir mit dem Papst, das war mit Johannes Paul II. In Syrien waren, in einem Ort in der Nähe von Damaskus, da sprechen die Menschen noch diesen altaramäischen Dialekt. Also die sprechen die gleiche Sprache, die Jesus Christus gesprochen. Das ist ein ganz kleines Dorf, das sind einige. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir in so eine Kapelle gegangen sind und ein Priester sprach auf Altaramäisch das Vaterunser. Also in der Sprache, in der Jesus das Vaterunser gebetet hat. Das war schon ziemlich cool.
Ja, das glaube ich, ja.
Lass mich noch einen Satz zu den Enzykliken sagen. Die haben ja einen Titel, Magnifica Humanitas. Und die Leute fragen mich immer, wieso heißen die Enzykliken eigentlich so? Das ist ganz einfach. Großartige Menschlichkeit heißt es ja diesmal. Dieser Titel, Magnifica Humanitas, ist bei Enzykliken, entsteht schlicht und einfach immer dadurch, das sind die ersten Worte. Also die ersten, wenn der Papst schreibt also einen Text und statt jetzt eine Überschrift drüber zu schreiben, wird die Enzyklika immer nach den Worten benannt, wie sie begonnen haben.
Okay.
Also wenn du die Enzyklika an die Hand nimmst, dann steht da auf Latein die ersten beiden Worte Magnifica Humanitas. Was weiß ich, eine Enzyklika, an die ich mich gut erinnern kann, von Johannes Paul II. Hieß Ut unum sint, sie mögen eins sein. Also es ist immer so ein Titel und gleichzeitig die ersten Worte der Enzyklika. Eine ganz berühmte, die kennst du bestimmt auch, die einzige, die es auf Deutsch gibt, war während der Zeit der Nazi-Herrschaft in Deutschland. Die hieß mit brennender Sorge. Die hat eine ganz spannende Geschichte, weil der Papst, der die geschrieben hat, Pius XI., hatte einen Vorentwurf für diese Enzyklika gemacht. Der war also hoch besorgt über die Zustände in Deutschland. Vor allem aber, was auch die katholische Kirche in Deutschland anging, und hatte diese Enzyklika auf Deutsch veröffentlichen lassen und sie auch auf Deutsch verfassen lassen. Und die begann eigentlich mit großer Sorge. Dann hat aber sein Botschafter, der Nuntius, zuständig für Deutschland, der spätere Papst Pius XII., dieses Wort mit großer Sorge durchgestrichen und darüber brennender geschrieben. Deswegen heißt diese Enzyklika mit brennender Sorge. Die wurde heimlich in Deutschland gedruckt. Die Druckereien, die daran beteiligt waren, sind von den Nazis übel bestraft worden übrigens. Die ist auch abgeworfen worden, damals über Deutschland. Also das war eine ganz heikle Geschichte damals. Also so Enzykliken sind keineswegs immer nur lustige, vom Papst ausgedachte, langweilige Schreiben, sondern damals war diese Enzyklika mit brennender Sorge vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs über die Zustände in Deutschland. Das war eine ganz, ganz heikle und wichtige Sache. Aber wie gesagt, jetzt reden wir über Magnifica Humanitas und weil die auch einen lateinischen Titel haben, müssen die eigentlich auf Latein abgefasst werden. Jetzt kann Leo XIV. Nicht so gut Latein, dass er eine ganze Enzyklika schreiben kann. Die hat er vermutlich auf Englisch geschrieben mit seinen Beratern. Ich kann auch sehr gut Italienisch und Spanisch. Also so wird diese Enzyklik entstanden sein. Aber sie muss natürlich, weil das Tradition ist, auch auf Latein übersetzt werden.
Ja gut, aber dann schmeißt er sie einmal in die künstliche Intelligenz, über die er schreibt, und dann zack, hat er das doch.
Nein, das ist ein Riesenproblem. Also es gibt im Vatikan eine Institution, die liebe ich. Die ist ganz toll. Es gibt nämlich das Problem bei Enzykliken, aber überhaupt bei Texten im Vatikan, dass natürlich die Römer, die Latein gesprochen haben, ganz bestimmte Worte gar nicht kennen konnten, weil sie einfach noch nicht gab. Ich zeig dir mal das Buch. Hier habe ich eins.
Ja.
Warte mal, ich halte das mal so hin, dass du es lesen kannst.
Lexikon Recentis oder Recentis Latinitatis steht da.
Genau, das ist also, ich habe das ergattert, ich bin ganz stolz darauf. Es gibt also diese Behörde im Vatikan, die übersetzt Texte und die erfindet Worte, die es noch nicht gegeben hat.
Mhm. Ja, das ist wunderbar, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ja.
Zum Beispiel, also eins meiner Lieblingsworte ist Minirock.
Und? Wie übersetzen die das?
Der Römer kannte, es gab durchaus kurze Röcke. Im römischen Imperium so war das nicht, aber das Wort Minirock gab es noch nicht. Und der Minirock heißt im neu erfundenen Latein Tunicula Minima.
Okay, süß.
Kann man sich doch ganz gut merken. Also wenn du das nächste Mal in dein Kaufhaus, in dein Lieblingskaufhaus gehst, versuchst du es einfach mal und sagst der Verkäuferin, es ist ja heiß draußen, ich hätte gerne eine Tunicula Minima.
Ja, ich denke, da werde ich sehr erfolgreich sein. Und dann heißt es aber ja auch, jetzt müssen Sie sich ein lateinisches Wort für künstliche Intelligenz ausdenken, weil das gab es ja nun definitiv
richtig,
nicht.
Richtig, ein anderes Wort, das ich sehr gerne immer mochte, das entstand dadurch, dass Papst Johannes Paul II. Ist ja häufig Ski gefahren und hat auf der Skipiste auch mit Menschen gesprochen. Und das musste natürlich vom Presseamt auch auf Latein übersetzt werden. Heute war der Papst auf der Skipiste, deswegen die Skipiste heißt Iter Nauticum. Also
klingt fabelhaft.
Genau, also wenn du doch nochmal Skiurlaub machen willst, dann kannst du ja sagen. Was ich auch super finde, zum Beispiel, sie haben in einem Absatz über Comics über die Erfindung des Supermans nachgedacht. Mhm. Weil also Kinder sich viele mächtige, viele lustige Menschen, du weißt doch zum Beispiel, wir haben über den heiligen Nikolaus mal gesprochen, der düste übers Meer.
Oh ja, der flog, ja.
Genau, und der Supermann heißt Sui Ipsius Jactator.
Okay, also wir stellen fest, da sitzen jetzt also bezahlte Menschen im Vatikan, die denken sich den ganzen Tag lateinische Begriffe für Dinge aus, die es noch nicht gab in der Zeit, als Latein gesprochen wurde.
Genau.
Und genau die übersetzen jetzt die neue Enzyklika und sitzen da jetzt und knobeln, aber ganz ehrlich, sie könnten es ja in die KI werfen, weil die KI würde dir ja auch Wörter vorschlagen. Ich könnte jetzt eine KI, ich könnte jetzt ChatGPT aufmachen, wenn wir hier sitzen und du sagst mir ein komisches Wort und dann frage ich die KI, wie die das auf Lateinisch übersetzen würden. Wollen wir das machen?
Ja, dann machen wir das doch mal eben. Dann versuch doch mal.
Was hast du denn?
Weißt du, was wir machen? Pass auf, ich habe folgenden Vorschlag. Ich sag dir einen Begriff, der tatsächlich übersetzt worden ist vom Vatikan auf Latein. Und dann gucke ich mal, was ChatGPT dazu sagt. Und zwar ging dieser Begriff, wo musste erfunden werden, nach dem Attentat von Johannes Paul II. 1981. Und es geht um das Wort Pistole.
Okay, ich sage, das wird er vielleicht dann daraus ziehen. Ich frage jetzt ChatGPT, wie würdest du Pistole auf Latein übersetzen? Schicke das ab und dann sagt er zu mir, für Pistole gibt es im klassischen Latein keine originale Entsprechung, er weiß ich selber, da Schusswaffen erst lange nach der Antike erfunden wurden. Im modernen oder neulateinischen Gebrauch findet man meistens Pistola, die direkte Latinisierung des Wortes Pistole, oder Sculeptum manuale, wörtlich Handfeuerwaffe. Beispiele, Pistola in Mensa Jacet, die Pistole liegt auf dem Tisch.
Nein, das ist alles falsch, weil es gibt tatsächlich einen lateinischen Begriff für die Pistole und das ist Manu Ballistula.
Okay, na gut.
Also kannst du ChatGPT schon mal sagen, du liegst falsch. Es
ja,
gibt
sag ich ihm direkt, ist er gleich sauer auf mich.
Eine offizielle Übersetzung für die Pistole, das ist die Manu Ballistula. Und du kannst ja auch noch mal versuchen, ob ChatGPT den Minirock kann.
Okay, Minirock gebe ich ihm mal ein. So, Minirock. Minifalda, direkte Latinisierung, angelehnt an moderne romanische Sprachen. Tunicula brevissima, sehr kurzer Rock. Faldula brevissima, sehr kurzes Röckchen.
Beides falsch. Die offizielle richtig.
Naja, falsch, anders.
Ja, aber es gibt eine offizielle Übersetzung. Und die offizielle Übersetzung ist Tunicula minima. Also wie gesagt, probier's aus. Geh in dein Kaufhaus, sag, es ist heiß. Bitte eine Tunicula minima. Und dann erzählst du mir das nächste Mal, was die Verkäuferin dazu gesagt hat.
Ja, Problem ist, dass also Minirocke, ich glaube, das trage ich schon seit 100 Jahren nicht mehr. Ich trage viel lieber Hosen.
Achso, okay, gut, kein Minirock, dann
kann man sich viel besser mit hinsetzen. Aber
okay,
gut.
Okay, dann vergessen wir, dass wir den Minirock alles schon okay. Aber gehen wir doch mal zurück auf die wirklich bahnbrechende Enzyklika. Was mich also sehr gefreut hat und auch sehr überrascht hat, ist, dass die Zustimmung zu diesen Gedanken des Papstes doch sehr, sehr breit war. Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass die Umfragewerte des Papstes auch in den USA sehr stark nach oben gegangen sind, während die Umfragewerte für Donald Trump sehr stark nach unten gehen. Also diese Vorstellung, dass der Papst sagt, wir müssen die KI entwaffnen. Wir müssen also dafür sorgen, dass künstliche Intelligenz nicht dazu eingesetzt werden kann, Menschen zu schaden, im weitesten Sinne und im schlimmsten Fall Menschen zu töten. Und die zweite Idee zu sagen, die KI ist nicht eine Ergänzung oder eine Verbesserung des Menschen, sondern eine Herausforderung, die er annehmen soll und so umsetzen, dass sie auch sozial verträglich ist. Weil das hatten wir ja das letzte Mal schon besprochen, wenn die KI in wenigen Händen ist und vor allem dazu eingesetzt werden wird, Arbeitsplätze wegzurationalisieren, dann ist das eine Entwicklung, die auf uns zukommt, die nicht so ganz einfach ist.
Absolut richtig, stimme ich dir zu, finde ich auch alles gut. Und was mir trotzdem aufgefallen ist, also er erwähnt tatsächlich das Thema Gleichberechtigung, jetzt auch für unsere Hörerinnen wichtig. Und er schreibt in der Enzyklika, es reicht also nicht aus, mit Worten zu bekräftigen, dass Männer und Frauen die gleiche Würde und die gleichen Rechte haben. Dies muss sich in konkreten Entscheidungen niederschlagen, in den Gesetzen, im Zugang zu Arbeit, Bildung, gesellschaftlichen und politischen Verantwortlichkeiten, bla bla bla, sagt er alles generell. Aber er sagt das alles nicht zum Thema Kirche. Also das scheint für ihn in der Welt soll es so sein, aber innerhalb der Kirche nicht. Und da muss ich ja schon wieder schwer atmen.
Ja, ich glaube, da liegst du so ein bisschen falsch, weil er hat jetzt gerade eine ganz...
Wie bitte?
Er hat gerade eine ganz dramatische Entscheidung ja getroffen, wie du weißt, die neue Chefin der gesamten Kommunikation. Das betrifft also alles, Radio Vatikan, das betrifft das Fernsehen, das betrifft also alles das, was der Vatikan in die Welt hinausschießt. Und das ist ja viel. Da wird jetzt eine Chefin installiert.
Ja, gut, klar, aber trotzdem in Sachen Priesteramt, Weihe von Frauen und so, da tut sich ja nichts. Da müssen wir ehrlich bleiben. Auch wenn er jetzt da eine Frau hinsetzt, heißt es ja noch lange nicht, dass er sagt, Frauen dürfen in der katholischen Kirche das Gleiche wie Männer. Aber lass uns weiter über die Frau sprechen.
Das ist richtig. Ja. Bevor wir zu der Frau kommen, lass mir noch einen Satz zu der Enzyklika sagen. Viele haben ja, es war ja schon interessant, dass er in dieser Enzyklika wirklich den Zauberer aus Herr der Ringe zitiert, Gandalf.
Ja, sag mal, was war das eigentlich?
Also, ja. Das Zitat ist doch, unsere Sache ist es nicht, die Welt durch alle Zeiten zu steuern, sondern in den Jahren, auf die wir beschränkt sind, zu tun, was wir können, um das Übel auf den uns bekannten Feldern auszujäten, damit jene, die nach uns kommen, einen guten Boden vorfinden. Ich lese es nochmal vor, weil das ein komplizierter Satz war. Doch unsere Sache ist es nicht, die Welt durch alle Zeiten zu steuern, sondern in den Jahren, auf die wir beschränkt sind, zu tun, was wir können, um das Übel auf den uns bekannten Feldern auszujäten, damit jene, die nach uns kommen, einen guten Boden vorfinden.
Das ist ein guter Satz.
Fand ich auch. Ja. Tolkien war ja also auch ein sehr religiöser Mann, der diese Bücher geschrieben hat. Aber es finde ich schon spannend, dass ein Papst den Zauberer aus einer Fantasy-Geschichte zitiert.
Ja, aber er hat die Quelle, glaube ich, nicht genannt. Ne? Also er hat ihn zitiert, ohne darauf direkt hinzuweisen. Kenner haben es dann erkannt.
Richtig, haben also gemerkt, das ist ja der gute alte Gandalf-Satz. Und meine, an dem ist ja nichts Schlechtes. Ich finde es ja eher sehr positiv, dass ein Papst jetzt auch mal ganz andere Sachen zitiert, als immer nur irgendwelche Bibeltexte, die dann doch irgendwie schon eine ganze Weile alt sind.
Ja, Würde aber auch heißen, er hat den Herr der Ringe entweder gelesen oder guckt gern die Filme nachts. Ich weiß ja nicht. Was denkst du?
Ich glaube, er hat das gerne gelesen. Also ich meine, der hatte ja viel Zeit manchmal. Also du weißt ja, auf diesen langen Wegen in Peru, also das sind ja viele Wege, da muss man ja lange warten auch. Und dann steckt das Auto irgendwo im Schlamm fest und so hat er bestimmt viele Bücher dabei. Und warum?
Ja, dann holt er erstmal sein Buch, genau. Holt er erstmal den Herr der Ringe raus. Sehr schön. Gut, wir wollen über die neue Pressefrau sprechen.
Richtig, wir wollen über die neue Pressefrau sprechen. Und das ist wirklich eine wahnsinnig spannende Geschichte, kann man gar nicht anders sagen. Also es geht um diese neue Chefin der gesamten Kommunikation, Maria Montserrat Alvarado. Die ist 40 Jahre alt, in Mexiko geboren. Eine interessante und, ich glaube, man darf sagen, ausgesprochen attraktive Dame. Und das Interessante daran ist, sie ist 3 Jahre lang die Chefin von EWTN gewesen. Das ist einer der wichtigsten und größten katholischen Nachrichtensender, gegründet in den USA von einer Ordensfrau in einer Garage. Und die hat also
das ist cool.
Die Nonne hat also in dieser Garage diesen Fernsehsender gegründet. Der wurde dann immer größer, immer größer, immer größer. Und interessant ist, es kam dann zu einer extrem heftigen Auseinandersetzung zwischen EWTN und Papst Franziskus. Das Ganze spielte während der Reise in die Slowakei. Zu dem Zeitpunkt war dem Papst schon klar, also diesem Papst Franziskus schon klar, dass es heftige Kräfte gibt, die an seinem Stuhl sägen. Also er wusste, es gibt da eine ganz gewaltige Opposition. Das Thema lag also auf dem Tisch. Ich habe das schon mal erzählt. Ich hatte selbst damit zu tun. Ich habe ein Buch geschrieben. Das heißt, der Pakt gegen den Papst. Er wollte das nicht. Er hat gesagt, also du beschuldigst da meine Kardinäle. Das sind meine Brüder, dass sie gegen mich paktieren. Das stimmt nicht, sondern wir sind alle Brüder. Ich habe gesagt, nein, Heiliger Vater, das stimmt nicht. Die paktieren gegen dich. Und während dieser Reise auf dem Flug in die Slowakei habe ich dann gemerkt, er hatte wirklich auch gemerkt, was passiert, weil er sagte zu mir, gib mir mal das Buch. Habe ich dann auch gemacht und dann hat er reingeschrieben, mit meinem ausdrücklichen Segen, du hattest recht. Also es war klar, ihm war zu diesem Zeitpunkt klar, da gibt es Leute, die wollen gegen ihn schießen. Und in der Slowakei hat er dann folgenden Text auf Englisch gesagt: There is, for example, a large Catholic television channel that has no hesitation in continually speaking ill of the Pope. I personally deserve attacks and insults because I am a sinner, but the church does not deserve them. They are the work of the devil. I have also said this to some of them. Ich übersetze das mal. Es gibt zum Beispiel einen großen katholischen Fernsehsender, der immer wieder den Papst schlecht macht. Ich selber habe das auch nicht besser verdient. Ich bin ein Sünder. Aber die Kirche hat das nicht verdient. Ich habe immer wieder gesagt, das ist das Werk des Teufels, dieser Fernsehsender. Ich habe das auch einige von ihnen direkt selber gesagt, dass ihr das Werk des Teufels seid. So, um diesen Fernsehsender geht es. Und deswegen war die Nachricht, kannst du dir vorstellen, also als klar wurde, Maria Montserrat Alvarado von EWTN wird neue Kommunikationschefin, da fiel nicht nur ich vom Stuhl, sondern Dutzende meiner Kolleginnen und Kollegen auch, die gedacht haben, das kann doch nicht wahr sein.
Das, ja, aber sag mal, wie erklärst du dir das? Papst Leo ist ja nun schon durchaus auf Franziskus Spuren unterwegs.
Also
das kann doch nicht.
Also was also damals in dieser Auseinandersetzung mit Papst Franziskus offensichtlich war, dass dieser Fernsehsender immer wieder die wirklich schlimmsten Gegner von Papst Franziskus zu Worte kommen ließ. Das waren also Leute, die auf übelste Franziskus attackiert haben. Da waren Leute bei, die also mit seiner Amtsführung überhaupt nicht einverstanden waren, die wie der Kardinal Raymond Leo Burke, aber auch der deutsche Kardinal und Chef der Glaubenskongregation Gerhard Ludwig Müller. Also da waren Leute in diesem Sender immer wieder, sind da aufgetreten, wie auch zum Beispiel der Sekretär von Benedikt XVI., Dr. Georg Genswein. Das waren Leute, die ganz offen und ganz klar Papst Franziskus attackierten. Und deswegen war das jetzt auch kein Geheimnis, dass EWTN alles andere als Gutes für diesen Franziskus will und dass jetzt diese Frau Kommunikationschefin wird. Also es gibt 2 Lesarten. Die Kollegen und Kolleginnen, die sie ihr wohlgesonnen sind, sagen, die hat den Kurs verändert. Die hat also diesen extremen Kurs, auf den Papst einzudreschen, gestoppt und eine neue Linie bei EWTN reingebracht und den auf einen verständnisvolleren und auch, wie soll ich das sagen, auf Aussöhnung bedachten Fernsehsender ausgerichtet. Die Kollegen, die nicht so wohlgesonnen sind, sagen also ausgerechnet EWTN, wir wissen also, welches Kind des Geistes Kind die sind. Das ist ein Rechtsruck. Damit hat Papst Leo die ganze Kommunikation neu aufgestellt. Das stimmt. Also ich kenne jede Menge Leute, die in diesem Kommunikationsdikasterium arbeiten. Und die sind natürlich alle aufgeschreckt und sagen, was kommt da jetzt? Die beginnt erst, nimmt im November ihre Arbeit auf. Aber es gibt schon jetzt schon sehr viele, die sagen, das kennst du doch auch in deiner Redaktion, da kommt ein neuer Chef. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was wird denn da jetzt? Also wer steigt auf, wer steigt ab?
Ja. Aber ganz kurz, also die steigt da ja aus und sie wird da ja richtig Kohle verdienen, denke ich mal, wenn das so ein fetter Sender ist. Und jetzt steigt sie im Vatikan ein, also die wird sich doch finanziell vermutlich verschlechtern, oder? Was kann denn ihre Motivation sein? Ist es jetzt einfach prestigeträchtiger?
Also ganz sicher ist das prestigeträchtiger. Die wird ganz sicher weniger verdienen, da bin ich mir absolut sicher, weil die Gehälter im Vatikan sind niedrig. Aber es ist natürlich so, wenn der Papst jemanden, der sich selbst für sehr katholisch hält, bittet, einen so wichtigen Job zu machen als Frau über eine ganze Armee von Männern, das ist natürlich schon wichtig. Und dazu kommt jetzt natürlich, und da sind wir wieder beim Thema KI, dieser Papst ist, wie du weißt, da ja sehr technikaffin. Der weiß, wie wichtig diese Entwicklung ist. Er hat diese Experten aus Silicon Valley dazugeholt. Also der ist nicht jemand, der allein in seinem stillen Kämmerlein über die KI nachgedacht hat. Der weiß schon, was da auf sie zukommt. Und das ist natürlich vor allem für Radio Vatikan eine ganz gewaltige Veränderung und auch Bedrohung. Weil die Redaktionen von Radio Vatikan haben natürlich von einem gelebt. Sie haben übersetzt. Also der Sender war ja darauf ausgerichtet, in vielen, vielen Sprachen auf der ganzen Welt Programme zu machen. Und dazu mussten Texte ständig übersetzt werden.
Ja klar, das kann die KI jetzt machen. Also außer bei der Enzyklika natürlich, aber sonst kann die KI das alles übernehmen.
Also das ist jetzt natürlich so eine Sache, wo viele sagen werden, ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Viele Jobs, die damals einfach gar nicht, also das war ja ganz klar. Also wenn du eine Sendung hattest in, Kiswahili und wolltest aber neue Entwicklungen des Papstes erzählen, dann hat es ja gar keine andere Wahl, als das aufwendig übersetzen zu lassen. Das wird jetzt ein ziemlich großer Einschnitt sein bei den Kolleginnen und Kollegen. Und dazu kommt natürlich etwas anderes noch. Der Vatikan, wie du schon weißt, ist finanziell ziemlich klamm. Wegen dieser sehr, sehr hohen Schulden, die der Pensionsfonds, also die Rentenkassen, aufgehäuft haben. Man weiß nicht genau, weil es nicht veröffentlicht worden ist, wie hoch die Schulden sind. Und man schätzt zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde, eventuell sogar noch mehr. Und der Posten Radio Vatikan ist natürlich immer ein sehr hoher Finanzierungsposten gewesen, weil Radio Vatikan kostet also um die 20 Millionen im Jahr. Der ganze Aufwand, was die Medien angeht, eher noch das Doppelte. Das ist viel Geld und sie benutzen ja keine Werbung, wie du weißt.
Aber jetzt, also du glaubst, dass die neue Kommunikationschefin da aufräumen wird und ordentlich Leute entlassen wird? Oder was meinst du jetzt damit? Also gibt es da eine Angst?
Es hat unter der Amtszeit von Franziskus eine ganz große Welle bei Radio Vatikan gegeben. Also da wurden sehr, sehr viele Posten gestrichen. Die Leute sind aber nicht entlassen worden, sondern die wurden in andere Dikasterien versetzt. Also ich habe jede Menge Freunde, die früher bei Radio Vatikan waren und jetzt woanders arbeiten. Also schon Franziskus war der Meinung, der Medienapparat des Vatikans ist aufgebläht. Das sind viel zu viele Leute. Ich denke mal, dass die neue Chefin jetzt vor allem klar machen soll, wie wichtig das Fernsehen ist. Die ist ja eine Fernsehfrau, also das sind viele Leute, die bei Radio Vatikan also ihr Leben lang gearbeitet haben, wie der lange Pressechef Pater Lombardi, der war ja der Chef von Radio Vatikan lange Zeit, die sind halt Radioleute.
Ja, aber ganz ehrlich, das Fernsehen ist auch nicht mehr so wichtig. Social Media ist heute viel wichtiger als Fernsehen. Ist das da noch nicht angekommen? Also in Amerika ist es auf jeden Fall so. Die Zahlen zeigen das eindeutig, dass das Fernsehen auf dem absteigenden Ast ist.
Ja.
Aber was mich viel mehr interessieren würde...
Entschuldige, lass mich noch mal einen Satz dazu sagen. Ja, du hast natürlich völlig recht. Ich meinte mit Fernsehen Video insgesamt. Also ich meinte den Unterschied zwischen visuellen Medien und Radio.
Ja, das stimmt natürlich. Und was mich aber vor allen Dingen interessieren würde... holt Leo vielleicht sich damit so eine Frau rein, weil die genau weiß, was der Feind denkt? Also ist das nicht vielleicht total kluger Move, zu sagen, ich nehme gerade so eine von diesem Verein da, weil die genau die harten Regeln beherrscht, die da draußen herrschen in den Medien.
Das ist,
also wäre das nicht eigentlich schlau, so jemanden zu holen, als jetzt irgendjemanden, der da irgendwo schon seit 100 Jahren in der dritten Reihe bei Radio Vatikan sitzt und man sagt so, jetzt bist du der neue Kommunikationschef, weil jetzt wollen wir dich mal hier nach 75 Jahren mal befördern, sondern eine junge Frau zu nehmen, die ganz anders tickt, ganz anders denkt, die wirtschaftlich denkt, das ist doch wahrscheinlich sehr klug.
Das, du hast völlig recht, das ist sehr wahrscheinlich der tatsächliche Hintergrund, also dass der Papst gedacht hat, wir brauchen eine Expertin. Wir brauchen eine Expertin, die videoaffin ist. Die Frau ist qualifiziert, weil sie schon in 140 Ländern Programme installiert hat. Also denen ist so dieser globale Aspekt, der ganz wichtig ist in der Kommunikation des Vatikan, ganz zentral. Und nochmal zur KI, also Sprachen spielen für den Vatikan eine riesige Rolle. Überleg mal, in Nigeria gibt es über 500 Sprachen. Und das ist eines der wichtigsten katholischen Länder der Welt. Also das sind, wir können uns das nicht vorstellen, weil ich weiß, in unseren Ländern gibt es 2, 3 Sprachen, in denen alle kommunizieren können. Aber in vielen Ländern Afrikas gibt es hunderte Sprachen. Und da wäre die KI natürlich vor allem in einem so wichtigen katholischen Land wie Nigeria ein wahnsinnsneues Spielfeld. Und ich glaube, dass eine junge Frau, die das beherrscht und das auch schon gemacht hat, dass die eine sehr gute Wahl ist. Also das glaube ich auf jeden Fall. Und das Zweite ist natürlich, dass das, hast du ja schon gesagt, das bringt nochmal ganz frischen Wind in eine Struktur, die eher so aus den 20er, 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stammt.
Ja, naja, gut, okay. Und ist die denn eher so auch anti-Trump, würdest du sagen, die Frau, oder nicht? Kann man das irgendwie...
Also sie hat Nähe gehabt zu einer Stiftung, die mit Ronald Reagan zu tun hatte. Also ich glaube nicht, dass man der Dame super linke Tendenzen unterstellen kann. Aber es gibt in den USA ein breites Spektrum von Katholiken, die anti-Trump sind. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass sie zumindest für die auch Sympathien hat. Ich glaube, dass sie als Journalistin vielleicht gar nicht so ihre eigene politische Ausrichtung so in den Vordergrund stellt. Aber es ist ja nun mal so, dass die Schlacht, die Trump gegen den Papst geführt hat, eher offensichtlich, wenn man den Umfragewerten glauben darf, dem Präsidenten geschadet hat, und zwar ganz massiv, ja, und nicht dem Papst. Also deswegen denke ich mal, dass eine Medienfrau aus den USA, in Mexiko geboren, die sich wirklich durchgebissen hat, das kannst du dir ja vorstellen, jemand, der...
Oh ja, als Frau noch, ja.
Mhm. Aus Mexiko kommt und dann in Florida studiert hat, das war kein Zuckerschlecken. Also die ist bestimmt nicht jemand, den man leicht zur Seite wischen kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie gute Kontakte zu der Seite hat, die nicht unbedingt für Donald Trump sind. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass der New Yorker ehemalige Kardinal Dolan, der ein enger Freund von Donald Trump war, hat die Ernennung von Maria Montserrat Alvarado sehr begrüßt. Das, das würde darauf hindeuten, dass Dolan und EWTN doch noch im ziemlich rechts sind. Aber wie gesagt, vielleicht lassen die einfach erst auch mal ein bisschen Zeit, um zu gucken, was sie...
Ich wollte gerade sagen, ich bin ganz gespannt. Beobachten wir das doch mal. Vielleicht hat sie ja auch die Nase voll gehabt von dem ganzen Verein, weil sie gesagt hat, die sind mir viel zu weit rechts und ich wollte so gar nicht sein und ich möchte was Sinnstiftenderes tun, als ich unterstelle jetzt einfach mal ganz viel Gutes.
Ja, ich bin mal gespannt. Also auf jeden Fall weiß ich, dass ganz viele Leute jetzt um ihre Stellen zittern und denken, oh Gott, was kommt da auf uns zu? Ist ja auch ganz okay. Ich bin mal gespannt, wohin das führt. Aber ich bin zumindest, ist diese Auseinandersetzung noch nicht beendet. Also es gibt viele Leute, die immer wieder sagen, das, was EWTN damals mit Franziskus angestellt hat, ist eigentlich unverzeihlich. Wir sind jetzt eigentlich schon beim Thema, weil wir 2 Sätze nochmal über diesen Konflikt sagen müssen, glaube ich.
Ja, dann mal los.
Also, wir hatten ja darüber gesprochen, es hat dieses sensationelle Treffen zu Weihnachten der Kurie gegeben im Jahr 2014. Und danach war eigentlich klar, es gibt eine klare Position der Kardinäle, die sagen, also dieser Papst ist nicht der Richtige. Es hat dann die gegeben, die ihn diffamiert haben, weil sie gesagt haben, es ist kein guter Wissenschaftler. Und dann häufte sich im Laufe der Zeit natürlich die Beschwerden, weil er diese Entscheidung getroffen hatte, im Haus der Heiligen Martha zu wohnen. Die Befürworter, dazu gehörte ich auch, haben gesagt, also dass er nicht in diesen protzigen apostolischen Palast zieht, das ist ja super. Ganz toll. Endlich mal versucht die Kirche glaubwürdiger zu werden. Die Gegner haben dann die Gegenrechnung aufgemacht und haben gesagt, also das verkompliziert die Arbeit im Vatikan nur. Das ist nur eine Scheinlösung. Der Papst zelebriert genauso, wie er mit kleinen Autos herumfährt, auch nur dieses Wohnen in diesem kleinen Zimmer statt im Palast. In Wirklichkeit ist für den Vatikan das alles komplizierter. Zum Teil war das völlig richtig, weil richtig war, die Schaltzentrale war jetzt im Haus der Heiligen Martha. Das war von der zweiten Schaltzentrale, der KC-Sekretariat, relativ weit entfernt. Das heißt, da wurden Wege nötig, die es vorher nicht gegeben hatte. Der Papst hatte ziemlich viele Zimmer mit seinen Beratern im Gästehaus auch belegt. Da haben auch viele gemeckert und haben gesagt, also statt dass es ein Zeichen der Bescheidenheit ist, ist das nur zelebriert. Ich habe das nie so gesehen und sehe das auch heute noch nicht so. Also ich fand die Entscheidung damals völlig richtig. Selbst wenn es den Aufwand höher getrieben hat, was ich mir gut vorstellen kann, war das doch einfach mal ein Zeichen zu sagen, wir müssen von diesem ganzen Plunder, dass wir bessere Menschen sind, dass wir Majestäten sind, endlich mal runter. Also ich kann mich an ein Treffen mit Franziskus erinnern, im Haus der Heiligen Martha. Das war um diese Zeit, also als diese Auseinandersetzung mit den Kardinälen schon tobte. Da hatte er eine weiße Tunika an und du hast ja jetzt Papst Leo den 14. auch schon persönlich gesehen. Ja. Diese weiße Tunika ist etwas sehr Schickes, sehr aufwendig gemacht und vor allem ist es auch ein sehr guter Stoff. Franziskus hatte ein Papstgewand, also diese weiße Soutane, die sah aus wie ein Umhang von einem Apotheker, nur dünner. Also du konntest durch diesen Umhang immer seine schwarzen Hosen darunter sehen. Also das hatte nichts von irgendetwas Majestätischem und ich fand das sehr gut. Natürlich hat der Papst dadurch, dass er diesen Stil immer weiter ausbaute, seine Gegner immer weiter gereizt. Also das erste war natürlich das Reiseprogramm. Man hat von dem Papst erwartet, dass er in seine Heimat fliegt, also nach Buenos Aires. Man hat erwartet, dass er die wichtigsten Städte der katholischen Kirche fliegt, also nach Paris natürlich, nach Madrid, wie Leo der 14. das jetzt tun wird. Er hat gehofft, viele katholische Länder haben gehofft, dass er sie besuchen wird. Irland selbstverständlich, aber auch Länder, die also traditionelle katholische Länder haben, sind, da gehört auch Deutschland zu, da gehört selbstverständlich Portugal zu, dass er das alles nicht gemacht hat, sondern also allen Kardinälen aus der ersten Welt, die vor ihm standen und gesagt haben, also pass mal auf, Heiliger Vater, Sie wissen ja, dass unser Ministerpräsident schon bei Ihnen war und Sie eingeladen hat. Und der Papst hat immer gesagt, nein, 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 ich komme in keines dieser Länder. Und dann sein Reiseprogramm vorgelegt hat in Länder wie Albanien, auf die Insel Lesbos. Wie du weißt, ist das eine dieser schlimmsten Hotspots für Menschen, die übers Mittelmeer fliehen, nach Madagaskar, nach Mosambik. Das war eine ganz klare Geschichte, dass diese Kluft zwischen den doch wichtigen europäischen Kardinälen und dem Papst, der gesagt hat, wir wollen eine ganz klare Kursänderung. Und die Kursänderung ist auch zum Beispiel, dass wir in ein Bürgerkriegsgebiet fliegen wie Myanmar und nicht nach Paris, weil er immer gesagt hat, ich bin nicht dazu da, um mich feiern zu lassen. Ich bin nicht Papst geworden, damit man mir zujubelt. Das ist nicht mein Job. Ich bin Papst geworden, weil ich an Orte gehen will, wo alle anderen wegschauen und die Journalisten sind gezwungen, einen Papst zu begleiten und deswegen berichten die über Orte, wo alle anderen wegsehen. Und das war eine Linie in den vergangenen Jahren, die hat natürlich wahnsinnig viel böses Blut gebracht, weil also für viele Kardinäle ist es der Traum ihres Lebens zu sagen, der Papst kommt an meiner Seite in meine Stadt. Also ist ja klar, für den Kardinal von Köln ist eine Messe zu zelebrieren zusammen mit dem Papst im Kölner Dom das Highlight seines ganzen Lebens.
Ach ja, je. Na gut, ja, das muss man jetzt richtig Eintritt zahlen bald, ne? Ist da jetzt die Überlegung, was war das? 12 Euro, 15 Euro, Kölner Dom? Ich habe erst gestern irgendwas gelesen.
Ja, es gibt 12 Euro Eintritt für touristische Führungen. Das ist, du weißt, dass es immer mehr Kirchen gibt, die säkularisiert werden. Die Zahl der Gläubigen sinkt. Die Finanzierung der katholischen Kirche wird auch in Deutschland immer schwieriger. Das liegt vor allem daran, dass die Personalkosten so hoch sind. Also, dass die Kirchen eigentlich relativ wenig Spielraum haben. Das ist alles gar nicht so einfach. Aber ich finde auch, also die Entscheidung für ein Gotteshaus Eintritt zu nehmen, das ist eine heikle Geschichte. Weil natürlich ist es richtig, dass für Gottesdienste keine Eintritt genommen wird, selbstverständlich. Also wenn dort gebetet wird, kann jeder in diese Kirche gehen, ohne etwas zu zahlen.
Ja gut, aber man sieht ja auch manchmal einfach so, wenn man sich Kirchen irgendwo anguckt, da sitzen ja oft Menschen, die Kerzen anzünden, die beten und du siehst ja, es bedeutet ihnen was und sie denken vielleicht an Verstorbene oder was auch immer und dass sie das jetzt nicht können in so besonderen oder in so einer besonderen Kirche, das finde ich schon auch traurig.
Ja, ich erlebe das ja jeden Tag in meinem Job, also im Petersdom ist das üblich, da kommen 30.000 bis 40.000 Menschen jeden Tag rein und da wird eine Art von Eintritt erhoben, was, weil das, wenn es touristische Gruppen betrifft. Also da muss man sich anmelden, da muss man einen Obolus bezahlen. Und natürlich ist das so ein zweischneidiges Schwert. Es ist für einzelne Pilger im Petersdom übrigens nicht so. Du kannst vorbuchen, dann musst du auch zahlen. Dann sind die Schlangen, um reinzukommen, kürzer. Da muss man sich auch die Frage stellen, ist das eigentlich noch im Sinne von Jesus von Nazareth, dass die zahlen, schneller und komfortabler in eine Kirche kommen? Auf der anderen Seite wird es Leute geben, die zuständig für den Erhalt des Petersdoms sind, die sagen, das ist so teuer, ein so gigantisches Gebäude immer wieder in Schuss zu halten. Wenn wir nicht irgendwann mal Unterstützung dazu kriegen, dann stürzt irgendwann der Dom ein. Also wir brauchen einfach auch eine finanzielle Hilfe. Deswegen habe ich schon Verständnis dafür. Also ich würde das nicht so abtun, weil das, was die Kirche...
Nee, abtun würde ich es auch nicht. Die Frage ist, ob man das Geld irgendwie anders verteilt, weil wir haben wir ja schon oft drüber gesprochen, das macht jetzt auch ein zu großes Fass auf. Aber so, klar, ich verstehe, einerseits gibt es kein Geld und andererseits hat man das Gefühl, da wird auch ganz schön viel Geld rausgehauen. Ich meine, guck dir den ganzen Prunk an, was die immer alles so für Klamotten anhaben und so, wo ich da auch denke, da bin ich schon ganz Papst Franziskus, wo ich denke, Hälfte reicht auch.
Ja, das hat sich aber in den vergangenen Jahren... geändert, also im Sinne von, ich muss sagen, also diese ganzen Geschichten, die es früher noch gegeben hat, also die Tiara, die Krone der Päpste gibt es nicht mehr, die hat Paul VI. Abgelegt, aber auch den Ankauf, also ich kann mich daran erinnern, dass als bei vielen Reisen, die Franziskus unternommen hat, waren Klamotten im Spiel, die Benedikt XVI. Getragen hatte. Ich kann mich auch an Bischofsmützen erinnern, die alle von Benedikt XVI. Noch stammten oder von Johannes Paul II. Also es gibt da eine ganze Menge Sachen, die also neu benutzt werden. Für im Kölner Dom muss man einfach nochmal dafür sagen, für Gläubige wird dieser Eintritt ja nicht gelten, sondern der wird...
Das bedeutet, wie wollen die das trennen?
Es wird im Kölner Dom einen abgetrennten Bereich geben. Der ist für Menschen, die wirklich an Orte im Dom wollen, wo man beten kann. Und es wird einen Eingang geben für Leute, die einfach touristisch sich die Kirche anschauen wollen.
Ah, okay. Ja, du, das klingt ja schon wieder ein bisschen sinnvoller. Das wusste ich nicht.
Ja, ich finde es auch ganz... Ich meine, weißt du, es wird... Ich weiß nicht, wie die Zukunft aussehen wird. Ich habe jetzt die Hoffnung, wir haben an den designierten Bischof von Münster geschrieben. Das ist auch gleichzeitig der Chef der Deutschen Bischofskonferenz, Herr Wilmer. Dem habe ich eine Anfrage geschickt und habe gesagt, Herr Wilmer, wir würden gerne in Vatikangeflüster mal mit Ihnen sprechen. Weil diesen Job, den der Chef der Deutschen Bischofskonferenz jetzt in Münster antritt, der ist wirklich... eine Katastrophe aus einem ganz simplen Grund, den wird jeder sofort verstehen. Die Diözese Münster ist mittlerweile die bevölkerungsstärkste Diözese mit 209 Pfarreien. Und in den letzten 4 Jahren hat es in Münster 4 neue Priesterweihen gegeben. Jetzt kannst du dir das statistisch vorstellen, wenn du 209 Pfarreien hast und 4 neue Priester, dann ist der Untergang der katholischen Kirche greifbar nahe, zumal das Durchschnittsalter der katholischen Priester mittlerweile so hoch ist, also es liegt um die 70 Jahre alt, dass also in den nächsten 10 Jahren sich ein dramatischer, absolutes Untergang der Kirche abzeichnet, ein Ereignis, das ja auch tragisch ist, weil diese Kirche hat ja weit über 1000 Jahre lang den europäischen Kontinent und später andere geprägt. Jeder von uns kennt in seiner Stadt den Kirchplatz, weil Städte um die Kirchen gebaut worden sind. Und das, was sich da jetzt abzeichnet, und ich glaube nirgendwo so dramatisch wie im Bistum Münster, das ist schon heftig. Also deswegen wollte ich gerne mal darüber reden, warum kommt es dazu und gibt es noch Menschen, die heute Priester werden? Und das ist ein Problem, das es viele Jahre lang gegeben hat. Das habe ich in vielen Priesterseminaren gesehen. Es ist wahnsinnig schwer, wenn du so einen Personaldruck hast, wenn du also unbedingt Leute brauchst und sich dann Leute bei dir bewerben, die du nicht für wirklich geeignet hältst, denen dann zu sagen, wir nehmen euch doch nicht, das ist wirklich schwierig.
Plus, wenn man die Hälfte der Bevölkerung einfach generell ausschließt, hat man natürlich auch weniger Möglichkeiten, Priester zu bekommen, wenn man eben keine Priesterin zulässt.
Ja, also vielleicht
würde das Problem da lösen.
Also das wäre ja doch toll. Also ich hoffe mal, dass Herr Wilmer zu uns kommt. Dann solltest du ihn auch genau das fragen, ob sein...
Kann ich gerne tun.
Sein katastrophaler Priestermangel, der also die Diözese Münster da also ganz arg bedroht, ob das sich vielleicht dadurch ändern könnte, dass er den Papst dazu kriegt, dass er doch darüber nochmal nachdenkt, ob Frauen Priester werden könnten.
Ich sag mal so, die Kirche würde ja nicht aussterben, wenn die Menschen das Gefühl hätten, dass sie dort wirklich das finden, was sie gerade suchen. Man kann ja nicht nur sagen, die arme Kirche, sondern man muss auch überlegen, was macht die Kirche möglicherweise, was könnte sie anders oder besser machen in Deutschland, um wieder mehr Mitglieder zu haben.
Ja, aber wenn jetzt irgendwie die Zauberfee kommt und macht dich über Nacht zur Priesterin der katholischen Kirche.
Also ja, morgen, das ist aber eine starke Zauberfee sein, ja.
Also morgen früh wachst du auf.
Ich wach auf.
Dein Mann ist weg. Deine Kinder gibt.
Nee, stopp. Das wäre natürlich trotzdem erlaubt, weil sonst würde ich den ganzen Zirkus ja gar nicht mitmachen. Also Zölibat schon mal abschaffen. Natürlich darf ich trotzdem Familie haben, weil ich will ja mitten im Leben stehen.
Gut, okay.
Also so wie in der evangelischen Kirche könnte ich Mann und Kinder
gut,
haben.
Gut, aber du wachst musst also jetzt gleich eine Kommunion, einen Gottesdienst leiten oder eine Taufe oder musst zu einer Beerdigung. Also wie siehst du dich dann so? Also ich meine, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, Priesterin zu werden, was würdest du denn dann anders machen als die Männer?
Naja, ich meine, es würde ja schon in dem Fall anders sein, dass ich als Frau da auftauche. Das wäre ja schon mal ein ganz anderes Signal. Und wenn ganz viele Frauen das machen könnten, hätte man ja schon viel mehr Möglichkeiten, überhaupt Priester/Priesterin zu haben. Da wären wir schon mal viel mehr. Ansonsten wäre das Wichtigste, was ich aus dem Christentum mitnehme, ja einfach die Nächstenliebe und die Offenheit für alle Menschen, egal welches Geschlecht sie haben, welche sexuelle Orientierung sie haben und dann nicht Menschen auszugrenzen, wie die katholische Kirche es ja meiner Meinung nach oder nicht nur meiner Meinung nach offensichtlich nach wie vor tut. Da ist ja ein ganz wichtiger Knackpunkt.
Also wenn du Priesterin wärst, würdest du dich für die Nächstenliebe einsetzen, aber die Zauberfee würde dir dann ja auch sagen, meine Liebe, in der evangelischen Kirche gibt es auch einen ganz großen Priestermangel, da wird auch keiner mehr Priester werden. Kannst du dir das erklären? Das kann ja nur mit dem Zölibat nichts zu tun haben.
Nee, das hat mit dem Zölibat sicher nichts zu tun. Also man muss, glaube ich, in allen Kirchen erstmal das Thema Missbrauch aufarbeiten. Das ist ja nicht nur in der katholischen Kirche, sondern auch in der evangelischen Kirche gibt es das. Ich glaube, da ist ein riesen Vertrauensverlust entstanden in den letzten Jahrzehnten. Und ansonsten, ja, ich denke, man holt die Menschen einfach nicht da ab, wo sie sind. Es gibt so ein paar Pastorinnen, auch witzigerweise in meiner Heimat Ostfriesland, die auch auf Instagram aktiv sind, so wie wir übrigens auch, für alle, die uns mal sehen wollen. Und machen da ganz viel und machen ganz neue Formen von Gottesdiensten. Und da holt man die Leute vielleicht heutzutage ab, auch wenn es schwierig ist und auch auf eine gewisse Art komisch ist. Ich bin auch kein ausschließlicher Fan von Social Media. Aber ich glaube, wir müssen uns einfach auch der Zeit anpassen.
Vielleicht holen wir mal unsere Freundin aus dem Dom von Bremen dazu.
Ja, total gerne. Die haben wir ja schon einmal interviewt. Wir können die auch dazuschalten. Macht die bestimmt auch. Nina Kleinsorge.
Das machen wir. Pass auf, wir kümmern uns mal um Nina und gucken, wen wir eher kriegen. Der Bischof oder die Nina. Schauen wir mal.
Ich glaube Nina. Wir könnten auch noch die aus Ostfriesland, die ist auch ganz lustig. Ich glaube, die hatten wir auch mal bei 3:09 in der Sendung, oder war das die? Also da gibt es auf Instagram gibt's ein paar interessante Frauen auch, die zum Thema Kirche, Maria 2.0 und so unterwegs sind und da ist schon was los.
Wahrscheinlich beschimpfen die mich dann möglicherweise.
Nein, das würde ich ja nicht tun vor lauter Nächstenliebe, so wie ich.
Okay, meine Liebe, dann mach's mal gut bis nächste Woche. Ne?
Ja, du auch und wir sehen und hören uns nächste Woche.
Ciao,
ich freue mich.
Mach's gut, meine Liebe.
Tschüss.
Ciao.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion: Kerstin Englisch. Ton und Schnitt: Valentin Röwenstrunk.
Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.